Anschläge gegen Israel. Wir versuchen gegenüber Israel eine neue Taktik. Wir versuchen, unsere Staatsgründung dadurch durchzusetzen, dass wir gegenüber der überlegenen israelischen Gewalt einen Gegenpunkt setzen. Wir setzen eigene Gewalt ein, um den Israelis abzuzwingen, auf unser Anliegen zu horchen und um andere, zum Beispiel die arabischen Staaten, hinter uns und mit uns mitzuziehen, um diesen erfolgreichen Staatsgründungskrieg der Juden im Staat Israel zurückzudrängen, womöglich gar ungültig zu machen, zugunsten eines Staatsgründungskriegs der Palästinenser.
Inwieweit jetzt die Gewalt, die von der israelischen Seite ausgegangen ist, beziehungsweise von der palästinensischen Seite ausgegangen ist, dann Unterstützung gefunden hat durch große und wirklich mächtige Staaten auf der Welt, das und welche Folgen das gehabt hat, schauen wir uns in der zweiten Stunde an.
Herzlich willkommen hier zur zweiten Stunde von Index, dem aktuellen Stadtmagazin bei Radio X 101,4, 99,85 MHz im Kabel. Mein Name ist Roman Wartreich, mit mir im Studio sitzt der Andreas, genau gesagt, der kommt gerade rein, und der Heinz. Heinz, du arbeitest für unter anderem für eine Zeitschrift, die heißt Gegenstandpunkt. Sagst du noch mal ganz kurz was zu dieser Zeitschrift Gegenstandpunkt?
Ja, für welche politische Ausrichtung wir stehen, da müsst ihr euch ja nur aufmerksam die Sendungen anhören, dann wisst ihr das. Und wenn euch das zusagt, dann kriegt ihr ab Mitte der nächsten Woche die neue Nummer vom Gegenstandpunkt in den Buchhandlungen. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, sich auf unseren, wie wir das genannt haben, Schuhe fixen, mit uns zu treffen. Das sind regelmäßige Diskussionsveranstaltungen über das, was politisch gerade ansteht. Die nächste einschlägige Veranstaltung ist am Montag, den 13. Dezember um 19:30 Uhr im Gewerkschaftshaus in Frankfurt Wilhelm-Leuschner-Straße 69 in der Nähe vom Hauptbahnhof.
Am nächsten Montag, also dem kommenden Montag, dem 13. Dezember, kann man sich also mit dir, Heinz, unterhalten, mit dir diskutieren, eben die Themen von Wirtschaft und Politik, die gerade anstehen. Möglicherweise sogar auch das Thema Palästina und Israel. Wir haben in der ersten Stunde mal so ein bisschen versucht, ja, zu zeigen, wie es zu diesen beiden Staatsgründungen kam, beziehungsweise dem Erfolgreichen, dem Nicht-Erfolgreichen. Heinz, du hast am Anfang gesagt, du möchtest vor moralischen Urteilen warnen. Wir haben dann versucht, uns die Sache genauer anzuschauen, haben gesehen, beide Völker, also sowohl Israelis wie auch Palästinenser, haben eine Schlussfolgerung gezogen, nämlich aus dem Erleiden von Gewalt, aus der Benachteiligung, aus der Verfolgung, haben sie die Schlussfolgerung gezogen, es muss unbedingt ein eigener Staat her, der selbst dann Gewalt ausübt, der selbst dann unterscheiden kann zwischen In- und Ausländern. Die Israelis haben nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihren Gewaltakten, die damals Terror hießen und heute eben zur Gründung von Israel geführt haben, mit ihren Gewaltakten einen die Welt hinter sich versammeln können, die Hauptmächte damals Großbritannien und die USA hinter sich versammeln können, haben also den Staat Israel gründen können. Die Palästinenser hingegen haben mit ihrer Gewalt, mit dem, was man eben heute auch Terror nennt, niemanden hinter sich versammelt. Und damit sind wir gleich beim zweiten Teil. Diese Gewaltakte, die sind dann immer berechnet auch auf ausländische Adressaten. Gerade bei den Palästinensern sind sie das, und zwar deshalb, weil sie so erfolglos sind. Die Amerikaner können das anders machen, die müssen sich nicht auf andere beziehen, die sie hinter sich kriegen wollen, sondern da ist es gleich sozusagen ihre eigene Macht, die sie ausüben. Aber die Palästinenser haben mit ihren Gewaltakten versucht, andere hinter sich zu bekommen. Was sind denn da so die Hauptmächte, auf die sich das bezog und wie haben die sich verhalten?
Also dein Fazit unserer bisherigen Befunde will ich mal noch dahingehend zuspitzen. Das ist schon ein trauriger Befund. Die Opfer fremden Nationalismus, die darunter praktisch zu leiden hatten, etwa als Juden in Europa, unter dem deutschen, aber auch dem französischen und sonstigen polnischen Nationalismus. Die Opfer ziehen daraus den Schluss, sie müssen die Täter werden. Auf nichts anderes läuft die Lehre hinaus, wenn man nicht mehr Opfer fremden Nationalismus sein will, dann muss man eine eigene Staatsgewalt gründen, die mit dem entsprechenden Umfang an Gewalt auch imstande ist, sich zu gründen, sich zu behaupten und in der Beziehungskiste zwischen Israelis und Palästinensern, heißt das dann halt, dass der Staat Israel im Interesse seiner Selbstbehauptung andere, die zufällig da schon gelebt haben, zu Opfern macht, die vertreibt, die zu Staatsbürgern zweiter Klasse im eigenen Land degradiert, und solches Zeug. Naja, umgekehrt die Palästinenser, auch die verdienen dann in dem Sinne nicht etwa Sympathie dafür, dass sie daraus gewissermaßen die gleiche oder auch die spiegelbildliche Lehre gezogen haben, wie seinerzeit die Zionisten, die einen Staat der Juden haben wollten. Die Palästinenser haben den Schluss daraus gezogen, wenn sie das Opfer der Gewalt Israels geworden sind, dann braucht es einen eigenen palästinensischen Staat, der dann wiederum gewissermaßen den Erfolg der jüdischen Staatsgründung rückgängig macht. Und es war dann ja auch für einige Jahrzehnte in der Programmatik der Palästinenser mit inbegriffen, den Staat Israel dann hin wiederum gewissermaßen auszulöschen und, wie die Parole dann geheißen hat, die Juden ins Meer zu schmeißen. Das finde ich das Traurige, das politisch Bescheuerte, das Unvernünftige, dass die Opfer von Nationalismus gewissermaßen nur die Seite wechseln wollen. Damit sie nicht mehr Opfer sind, müssen sie und wollen sie Täter werden, die andere zum Opfer machen. Also gewissermaßen einen Stellenwechsel anstreben vom Opfer zum Täter. Das kann doch unmöglich der politischen Weisheit letzter Schluss sein. So, jetzt kann ich mich deiner Anfrage widmen, gerade an der Stelle, da passt das jetzt gut. Wenn jedenfalls die politische Weisheit erst von Israelis und dann von Palästinensern darauf zielt, einen eigenen Staat zu gründen und dafür das nötige Ausmaß an Gewalt sich zugänglich zu machen, zu mobilisieren, dann heißt es zweierlei. Erstens, zum Staatsgründen gehört immer ein gerüttelt Maß an Terror mit dazu. Das passt ja auch zu Staaten, diesen Gewaltmonopolisten. Wenn die aufeinandertreffen und wenn sie sich gründen, dann sind das Zeiten erlesener Gewalt. Zweitens aber ist zu konstatieren, man soll über den Terror, den Staatsgründer, möchte gern Staateninhaber ausüben, soll man um Gottes Willen nicht das Urteil fällen, das sei sinnlose Gewalt. Das wird ja mit Terror gerne zusammengedacht. Nein, ganz und gar nicht. Der Terror hat seinen Sinn darin, dass er berechnet ist auf noch weitere, dickere, überlegene Mächte, von deren Machtwort der Erfolg oder Misserfolg von Staatengründungen dann sowieso in letzter Instanz abhängen. Das ist ja das Konsequente an dieser Staatsgründungsidee, die sich dann mit entsprechender Gewalt vorträgt und empfiehlt. Das ist ja das Konsequente dran. Sie mobilisieren Gewalt, damit andere Gewalthaber ihre Wünsche in ihre eigenen Berechnungen mit einstellen. Mit anderen Worten, dass sie bei noch dickeren Mächten, die längst gegründet sind und ihre Gewalt weit über die eigenen Grenzen hinaus projizieren, dass sie bei noch dickeren Mächten als Bündnispartner landen. Nur so sind Staatsgründungen im modernen Zeitalter überhaupt drin, wo die ganze Welt von Staaten ja schon vollgepflastert ist.
Halten wir das vielleicht als ein kleines Zwischenfazit auch schon mal fest, nämlich das, was du eben sagtest, wenn es um Staaten geht und zumal um Staatsgründungen, bei denen ja ein Gewaltmonopol erst durchgesetzt werden muss, dann ist allemal auf jeden Fall eine ganze Menge Gewalt vonnöten und die wird dann eben dementsprechend auch eingesetzt. Und schauen uns jetzt mal an, wie, und das ist dann auch noch berechnet darauf, größere und die wichtigen maßgeblichen Mächte hinter sich zu bekommen. Und schauen uns jetzt mal an, inwieweit die israelische bzw. die palästinensische Gewalt da erfolgreich oder erfolglos gewesen ist.
Ja. Nun, der Befund in der Frage kann man ja jetzt rückblickend vom Jahr 2004 aus ohne weiteres treffen. Der lautet, die Palästinenser haben gewissermaßen das historische Pech gehabt, dass ihre Sache nie in die politischen Berechnungen einer wirklich erfolgreichen, maßstabsetzenden Großmacht hineingepasst haben. Denn Staatsgründungen in der heutigen Zeit sind in letzter Instanz abhängig davon, dass die Staatengründer bei den jeweiligen Vormächten etwas lancieren, was denen in den Kram passt. Also bitte sehr, man kann sich ja vielleicht noch zurückerinnern, Staaten wie Kroatien oder Slowenien, als die sich seinerzeit aus dem jugoslawischen Staatsverband ausgründen wollten und die jugoslawische Staatszentrale in Belgrad da dagegen gehalten hat, da haben sich dann die Autoren von Machtworten aus Berlin, aus Paris, aus London, aus Washington zu Wort gemeldet und an deren Protektion der Staatsgründungen à la Kroatien hat dann deren Erfolg auch gelegen. Oder das allernaheliegendste Beispiel in der Palästinenser-Affäre ist natürlich der Erfolg der Staatsgründung von Israel. Der war spätestens dann gewissermaßen komplett, als der Staat Israel es geschafft hat, den mächtigsten Staat auf der ganzen Welt hinter sich zu bringen. Also seit der Staat Israel es geschafft hat, die Vereinigten Staaten von Amerika hinter sich zu bringen, seit dieser Zeit ist der Erfolg, nicht zuletzt der kriegerische Erfolg dieses Staates, eine ausgemachte Sache und quasi spiegelbildlich der Misserfolg der palästinensischen Sache ebenfalls ausgemacht. Ich will also darauf aufmerksam machen, dass die USA eine Brauchbarkeit des Staates Israel für ihre weltpolitischen Kalkulationen gefunden haben und dass sie es für wertvoll befunden haben, sich politisch, ökonomisch und militärisch hinter Israel zu stellen.
Wir befinden uns also jetzt noch in der Zeit des Ost-West-Gegensatzes nach dem Zweiten Weltkrieg. Und in der Zeit schauen wir uns jetzt also mal ein bisschen an, inwieweit die Berechnungen Amerikas und Israels, oder genau gesagt Israels und Amerikas, zusammenfielen.
Da wollte ich drauf losgehen. Diese Berechnungen sehen folgendermaßen aus. Nicht zuletzt durch den Misserfolg, den die arabischen Staaten im Nahen Osten durch Israel zugefügt bekommen haben, haben sie sich nach weltpolitischen Alternativen umgesehen. Die weltpolitische Alternative in der Periode des sogenannten Kalten Krieges bestand darin, dass man sich politisch an die Sowjetunion und ihren sozialistischen Block anlehnt. Und das wiederum hat die USA, die Führungsmacht des Westblocks, zu dem seinerzeit auch die Bundesrepublik Deutschland dann gehört hat, das wiederum hat die USA dazu veranlasst, die Sowjetunion einzudämmen, also auch Staaten, die mit freundschaftlichen Beziehungen zur Sowjetunion liebäugeln oder diese freundschaftlichen Beziehungen schon eingegangen sind, dass diese Staaten durch die USA und ihren Westblock kujoniert werden. Das war so ungefähr die Konstellation, Konflikte im Nahen Osten in der Zeit der 50er, 60er, 70er und 80er Jahre so aufregend gewesen ist. Über drei Heise und eine ganze Anzahl inoffizieller Kriege hinweg. Die USA haben so taxiert, sie müssen Staaten, die mit gewissermaßen einem Lagerwechsel zur Sowjetunion kalkulieren oder den mehr oder weniger schon durchgeführt haben, diesen Staaten, denen müssen sie beweisen, dass sich ein Lagerwechsel zur Sowjetunion für sie als Nationen nicht lohnt. Dieser Beweis ist eine höchst gewalttätige Angelegenheit und diesen Beweis haben die USA im Nahen Osten immer wieder dadurch angetreten, dass sie Israel befugt haben und mit den entsprechenden Gewaltmitteln ausgestattet haben, um ihre arabischen Nachbarn mit kriegerischer Gewalt einzudämmen, zurückzudrängen. Der größte einschlägige Erfolg, wird man sich ja vielleicht noch erinnern können, diese Linie hat darin bestanden, dass der Staat Ägypten, der unter seinem Präsidenten Nasser noch an die Seite der Sowjetunion gerückt war, einen, also ganz offiziell und mit Pauken und Trompeten, einen Lagerwechsel zurück an die Seite Amerikas durchgeführt hat. Unter dem Präsidenten Anwar el-Sadat, der dann ein paar Jährchen später das noch mit seinem Leben bezahlt hat, weil ein Radikalinski ihm dann das Lebenslicht ausgeblasen hat. Jedenfalls, die USA haben an Israel das Brauchbare gefunden, dass gewissermaßen Israel der Stellvertreter amerikanischer Macht vor Ort ist und dortigen Staaten, die sich mit dem weltpolitischen Hauptfeind namens Sowjetunion gemein machen wollen, mit aller kriegerischen Gewalt beibringt, das lohnt sich nicht. Der Preis dafür ist, von Israel bekriegt und besiegt zu werden. Die Sowjetunion umgekehrt hat versucht, die Araber auf ihre Seite zu ziehen, dafür die Palästinenserfrage benutzt, aber die Sowjetunion war auf diesem Schauplatz eben die Macht, die zusammen mit ihren arabischen Verbündeten hat erfahren müssen, dass die USA und Israel das Kriegführen besser hinkriegen. Das war dann auch eine Adresse eben an die arabischen Staaten. Sie sollen sich das nochmal gut überlegen, ob sie sich für die palästinensische Sache stark machen, bloß in dem von mir vorhin charakterisierten Sinne, die palästinensische Sache für ihren Streit mit Israel auszunutzen. Die USA haben es zusammen mit Israel hingekriegt, dass die arabischen Staaten Stück für Stück und Staat für Staat den gewissermaßen praktischen Lernprozess durchgeführt haben. Es schadet ihnen mehr, als es ihnen nützt, die Palästinenser zum gewissermaßen Unterpfand ihrer Konkurrenz mit Israel um regionale Vormacht zu machen. Und deswegen komme ich zu dem Befund, die Palästinenser, das ist ihr Pech. Und deswegen haben sie es nie zu einem eigenen Staat gebracht. Die Palästinenser haben bei den dicksten, maßgeblichsten, mächtigsten Staaten der Welt es nicht geschafft, sich in deren Berechnungen einzubauen. Der größte Erfolg in der Hinsicht, den die palästinensische Sache erfahren hat, ist, naja, der ist gewissermaßen versinnbildlicht. Das hat man ja in jedem Nekrolog auf den Kollegen Arafat da noch vorgeführt gekriegt. Der Arafat, wann war das? Ich glaube, Anno 74 oder so. Der Arafat durfte vor der UNO-Vollversammlung auftreten und sprechen, obwohl ein Staat Palästina ja gar nicht gegründet war. Damit will ich darauf aufmerksam gemacht haben, die Palästinenser wollten sich in die Machtspiele der modernen Welt einklinken. Dafür haben sie ihrerseits den ihnen möglichen Terror aufgewendet, um damit mächtigere Staaten dazu zu bewegen, die palästinensische Sache in ihre Berechnungen aufzunehmen. Das ist gescheitert an der nicht zuletzt militärischen Entschlossenheit des Staatenbündnisses zwischen Israel und dem Westblock unter Anführerschaft der USA. Und deswegen ist das Auftreten des Arafat vor der UNO-Vollversammlung ein, naja, wie soll man sagen, ein Scheinerfolg. Denn er hat es nur so weit gebracht, dass in dieser diplomatischen Börse namens Vereinte Nationen der damals vorhandene oder auch damals schon vorhandene Anti-Amerikanismus der Staatenfamilie sich so weit aus dem Fenster gelehnt hat, dass in der UNO-Vollversammlung der Arafat eingeladen worden ist. Das war gewissermaßen der Höhepunkt im Werdegang der Palästinenser. Es war dies aber halt die UNO-Vollversammlung. Und wie jeder weiß, ist das keineswegs das ausschlaggebende, beschlussfassende Gremium für die Weltaffären, schon gleich nicht für Krieg und Frieden. Ob es den Krieg oder den Frieden gibt, entscheiden immer noch die maßgeblichen Weltmächte. Und wer den Sieg davon trägt, nun ja, das ist eine Sache der militärischen Mittel und der politischen Entschlossenheit. In dem Sinne haben die Palästinenser vergeigt in ihrem Anliegen, sich irgendeiner mächtigeren politischen Sache anzudienen und mit mächtigeren Staaten Bündnisse einzugehen. Aus dem Grunde ist aus der palästinensischen Staatsgründung nie was geworden. Dann leiden die Palästinenser unter der nicht erfolgten Staatsgründung. Genauso wie umgedreht, sagen wir mal, Angehörige des Staates Israel auch heute noch unter der erfolgreichen Staatsgründung zu leiden haben. Sei es als Soldaten, die ab und zu ja auch mal umgenietet werden, auch wenn sie immer viel mehr andere umnieten, oder sei es auch in der Eigenschaft, dass man als Staatsbürger Israels nicht ins Café gehen kann, ohne gewärtig sein zu müssen, dass man da einem Selbstmordattentäter über den Weg läuft. Also in jedem Falle ist das kein angenehmer Zustand, jedenfalls für den Untertanen, wenn er Angehöriger von Staatsgründungsnationen ist.
Gehen wir in der Weltpolitik sozusagen den nächsten großen Schritt. Das ist nämlich der, dass eine der großen Hauptmächte, nämlich die Sowjetunion, die Waffen ja gestreckt hat, den Kapitalismus eingeführt hat, die Marktwirtschaft eingeführt hat und die Feindschaft gegenüber der USA, gegenüber dem westlichen Block ja aufgeben wollte. Damit entfiel sozusagen auch eine der Schutzmächte Und damit stellte sich die Kalkulation, die Berechnung der USA ganz neu. Wie hat denn das jetzt Einfluss gehabt auf den Konflikt im Nahen Osten, Andreas?
Ja, es war eben das Unglück der Leute, die jetzt Palästinenser heißen, dass sie immer der Spielball derjenigen sind, die dort sagen, wir richten uns den Nahen Osten ein. Diese erdölreiche, wichtige Nation. Die Vereinigten Staaten voran haben nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation sich auf den Standpunkt gestellt, sie richten jetzt tatsächlich den Osten, den Nahen Osten, ihren Middle East ganz neu ein, und zwar nach dem Kriterium, Regionalmächte, die nicht mit ihnen verbündet sind wie Israel, sondern Regionalmacht selber sein wollen, wie der Irak, die müssen weg. Saddam, damals mit seiner Besetzung von Kuwait, hat den Vereinigten Staaten den Anlass gegeben zu einer weltpolitischen Klarstellung. Sie richten jetzt Staaten ein im Nahen Osten, sie greifen dort selber ein, sie vernichten die Macht einer Regionalmacht Saddams, und für diesen Zweck erschien es ihnen wichtig zu sagen, bisher hatten ja die arabischen Staaten die Frage immer zu beantworten, halten sie es mehr mit der Sowjetunion, halten sie es mit konkurrierenden Interessen zu Israel. Israel sah es ihnen ja als ein überlegener Verbündeter der Vereinigten Staaten direkt an den Grenzen und war so hoch aufgerüstet und ist es immer noch, dass es alle, auch die verbündeten Araber, schlagen konnte. Und die Vereinigten Staaten machten ein Angebot. Im ersten Irakkrieg, 1991, hieß es, die Araber können mitmachen. Israel dagegen, Israel darf in diesem Krieg nicht mitmachen. Israel soll sich ruhig verhalten. Und es war der Eintritt der Vereinigten Staaten in eine neue Phase. Sie sagen, sie gehen selber vor Ort. Sie schaffen sich selber Standorte und Stützpunkte am Golf. Sie implantieren ihr eigenes Militär in die Gegend. Und damit ist eine gewisse Relativierung von Israel gegeben. So stellten sich die Araber neu zu der Situation. Sie sortierten sich im ersten Irakkrieg Amerika als Verbündete zu. Israel musste stillhalten, war relativiert und kam unter diplomatischen Druck. Es bemerkte, hier ist etwas Neues. Die Amerikaner setzen uns auch unter Druck, die Clinton-Administration voran. Und wenn man sich jetzt überlegt, was heißt das eigentlich für die Palästinenser, dann heißt das, sie hätten in ihren Flüchtlingslagern damals wie heute unter Umständen leben können, unter denen man nicht leben kann. Sie kriegten aber einen politischen Stellenwert als Spielball des »Wir sortieren die arabische Welt Amerika zu«. Unter diesem Gesichtspunkt wurde an Israel herangetreten und die Relativierung von Israel war gleichzeitig keine sehr große. Amerika setzte den sogenannten Oslo-Prozess mit auf die Schiene und die Israelis arbeiteten sich voran zu einer Parole, die hieß Land für Frieden. Hört sich doch gut an. Land für Frieden. Wir geben etwas Land her, kriegen dafür Frieden. Was hieß dies eigentlich genau? Es hieß, dass hier ein diplomatisches Tauschgeschäft angestrebt war. Die ambitionierten palästinensischen Führer, Arafat voran, hatten ja mit ihrem Staatsgründungskrieg keinen Erfolg gehabt. Jetzt kam man ihnen mit einem seltsamen Angebot. Das Angebot hieß, ihr könnt etwas Ähnliches wie ein Staatsmann werden. Ihr könnt etwas Staatsähnliches bekommen. Das Staatsähnliche betone ich deshalb so, weil erst einmal stand die Bedingung, das, was ihr wollt, einen Staat gründen auf dem Gelände Israels, kommt eigentlich nicht in Frage. Soweit sollte Israel als die Vormacht im Nahen Osten gar nicht relativiert werden. Es war die israelische Bedingung zu sagen, wir wollen keinesfalls von dem Gebiet, das wir uns erobert haben, das wir besetzt halten, das wir weiter munter besiedeln, etwas hergeben. Es gibt eine erste, ein erstes Zugeständnis, dass ihr so etwas wie eine eigene Fahne aufziehen dürft, ihr Palästinenser, wenn ihr eines macht. Ihr müsst die Existenz des Staates Israel, den Erfolg dieser gewaltsamen Staatsgründung anerkennen. Ihr müsst anerkennen, dass Israel auf dem Gebiet Palästinas den entscheidenden Staat gegründet hat. Derjenige, der in jedem Fall existieren muss. Dass eure Auffassung, Palästinenser, das sollte aber doch gar nicht sein, da wollen wir jetzt einen Staat gründen, zurückstehen muss. Gut. Und?
Man kann also sagen, formal haben die Palästinenser so eine Art Recht bekommen, inhaltlich aber überhaupt nicht. Also formal haben sie so eine Art, ja, wie du sagst, eine Fahne bekommen. Homelands waren es, glaube ich, die ihnen möglicherweise zugesprochen werden sollten unter bestimmten Bedingungen. Und die Bedingungen dafür waren immer die, dass die Bedingungen Israels anerkannt werden, dass die Bedingungen Israels gelten, dass Israel überhaupt die Bedingungen bestimmt.
Gucken wir es uns noch mal etwas genauer an. Es ist so, Arafat wird überhaupt zum Präsident der Palästinenser, zum Vorsitzenden einer palästinensischen Administration, dass ihm Bedingungen auferlegt werden, die gewöhnlicherweise ein Staat nicht akzeptieren kann. Nämlich, Arafat, du bekommst nicht etwa ein Staatsgebiet, sondern du bekommst einen Flickenteppich. Du bekommst kleine Gebiete, von in denen Palästinenser leben, und in diesen Gebieten hast du eine Aufgabe. Du hast die Aufgabe, erstens das, was Israel erobert hat, zu akzeptieren, zweitens deine Leute auf dem Gebiet zu konzentrieren, die wir dir zuweisen, und du darfst nie wieder gewaltsam gegen die israelische Aufsicht, die weiterhin über dich erhoben wird, vorgehen. Du bekommst etwas, was so etwas heißt wie autonome Verwaltung. Diese autonome Verwaltung ist aber nichts anderes als eigenständig für die Beseitigung des Störfaktors zu sorgen, die ihr Palästinenser eigentlich in dieser Ordnung seid. Ihr seid zugewiesen in eine Funktion des Störfaktors, die ihr wegschaffen sollt. Stört nicht mehr, dann passt ihr rein. Unter dieser Bedingung könnt ihr eventuell auf eine sogenannte Eigenstaatlichkeit im weiteren Prozess hoffen. Was haben wir jetzt eigentlich? Das sind ja so Sachen, die hat man jetzt in der Zeitung gelesen, im Rundfunk nach Arafats Tod und so weiter. An welche Stelle ist man da eigentlich gekommen? Im Grunde genommen ist man dabei, dass dieses zerstückelte Terrain, das Arafat zugewiesen wird, von den Palästinensern als Grundlage, als erster Schritt zu einem irgendwie gearteten Staatsgebilde, das Arafat regieren will, gesehen wird. Die Israelis aber sagen, nein, dies ist im Grunde genommen das Höchste, was ihr bekommen könnt. Nicht der erste Schritt. Die offen gehaltene Lösung des Endstatus heißt, Israel hält den größten Teil des Landes besetzt. Es besiedelt weiter, was es braucht. Es besetzt die Höhen des Landes und die Wasserquellen. Es erweitert also sein Gebiet um das, was es haben will, und macht somit eigentlich die Lage der Palästinenser lebensmäßig noch untragbarer, als sie vorher schon war. Aber diesen Zustand soll eine eigene palästinensische Administration verwalten. Arafat lässt sich auf dieses Geschäft im Oslo-Prozess ein, kehrt aus Tunis nach Palästina zurück, und setzt sich als Präsident über dieses ganze Gebilde, nennen wir es einmal, hinweg. Er hat viele Flüchtlingslager in Israel, die eingezäunt sind. Er hat den Gazastreifen, wo die Israelis von allen Seiten kontrollieren, dass niemand hinein und hinauskommt. Er hat einen kleinen Bereich der Westbank und in diesem Gebiet soll er Ruhe schaffen. Das ist die Aufgabe und dafür darf er sich Präsident nennen.
Hat er denn für diese Aufgabe, Ruhe zu schaffen, irgendeine Art von tatsächlichem praktischen Mittel in die Hand bekommen? Sei es eine Polizei oder mehr noch sogar eine eigene Militärmacht? Oder nun, wenn ja, unter welchen Bedingungen?
Nun ja, Arafat hat eine ganze Reihe von Polizeikräften selber geschaffen. Nur diese Polizeikräfte waren ja eben dafür da, diesen unhaltbaren Zustand des zerstückelten Palästinas mit seinen Leuten, die nicht leben können, die auf Zuwendungen von der UNO für ihren Lebensmittelunterhalt und so weiter angewiesen sind, dies alles unter Kontrolle zu halten. Und dafür kriegte er ein bisschen Polizei, dafür kriegte er einige Zuwendungen von der Europäischen Gemeinschaft, damit eben dieses eigentlich nicht existenzfähige Gebilde irgendwie in Ordnung gehalten wird. Im Grunde genommen heißt es ja immer, Arafat hat eine große Chance ausgeschlagen, als er sagte, das kann es nicht sein. Im Grunde genommen hat er wie jeder Politiker damit kalkuliert, ist das überhaupt ein lebensfähiges und staatswürdiges Gebilde? Und hat gesagt, nein, das ist nicht staatswürdig. Damit kann man als Staatsmann gar nichts anfangen. Und er sollte ja auch nichts mit anfangen. Die Israelis wollten sowieso nicht, dass er etwas damit anfängt. Die anderen Staatsmänner, die Amerikaner, Europäer und so weiter, wollten doch auch nicht einen Staat Palästina, in dem eine Machtentfaltung herauskommt, sondern sie wollten eine Vormacht Israels und eine, aus der Weltschaffung des Störfaktors Palästinenser. Und so ungefähr ging es den Leuten dann auch. Sie werden eben in dieser Weltordnung hin und her geschoben. Die Politiker kommen mit ihren Ambitionen nicht zum Zuge. Der von den Politikern auch Palästinas organisierte Staatsgründungswille ist frustriert, kommt überhaupt nicht zu dem, was er beansprucht. Die Leute sind in elendsten Verhältnissen und verplant. Das ist der Zustand, der am Ende des Oslo-Prozesses steht und dieser Prozess wird von Israel aufgekündigt.
Jetzt haben sich die Berechnungen der USA nochmal geändert. Die USA hat nach dem Angriff auf ihre zwei Türme eine neue Ära ausgerufen, nämlich den Krieg gegen den Terrorismus. Inwieweit hat das nochmal die Stellung von Israel bzw. die Sache der Palästinenser neu bewerten lassen? Inwieweit haben in diesem Zusammenhang die Amerikaner nochmal das, was Israel und die Palästinenser an Gewalt anwenden dort unten, inwieweit haben die das nochmal neu bewertet, beurteilt, Heinz?
Ja, machen wir uns den Kontrast von heutzutage zu, sagen wir mal, noch von vor 10 Jahren mal folgendermaßen klar. Die Periode, die der Andreas gerade eben abgehandelt hat, als man versucht hat, die Palästinenser-Autonomie zu installieren, ist gleich eine palästinensische Selbstverwaltung des Status, dass die palästinensische Sache den Sicherheitsbedürfnissen des Staates Israel ganz und gar untergeordnet wird. Diese Periode hat quasi ein weltöffentliches Gütesiegel darin abgekriegt, dass, wann war das, anno 94 oder 95 in der Gegend jedenfalls, dass da der turnusmäßig fällige Friedensnobelpreis an erstens Arafat und zweitens auf israelischer Seite an Rabin und Peres gegangen ist. Also darin ist erstmal schon ersichtlich, honoriert wird damit der Wille Arafats, so weit vom Staatsgründungsprojekt Abstand zu nehmen, dass er sich auf eine Palästinenserautonomie einlässt, in der er gewissermaßen der Hausmeister der israelischen Sicherheitspolitik vor Ort ist. Kurz darauf, also kurz nach diesem Friedensnobelpreis, der so ausgewogen an einen Arafat und an zwei israelische Spitzenpolitiker gegangen ist, kurz darauf hat bekanntlich ein israelischer Radikalinsky dem einen israelischen Friedensnobelpreisträger Rabin per Attentat das Lebenslicht ausgedreht. Das ist nur gewissermaßen die Spitze des Eisbergs. Selbst diese für Israel vorteilhafte Konstellation hat dem Staat Israel noch eine innere Zerreißprobe auferlegt, die im Gefolge immer mehr dahingehend dazu tendiert hat, dass Israel die Bestimmungen des Oslo-Prozesses immer mehr aufweicht, immer mehr zurückdrängt, immer mehr auch zu schierer militärischer Repression greift und übergeht. Parallel dazu ist auf palästinensischer Seite der organisierte Wille zum Widerstand klein gemacht worden, sodass sich der Widerstandswille der Palästinenser, ihr Wille zum palästinensischen Staat, je länger, je mehr in ohnmächtigen, aber durchaus spektakulären Terroranschlägen, in Selbstmordattentaten, Attentaten auslebt. Auf die wiederum der Staat Israel mit Repression und Gewalt reagiert, wo er gewissermaßen jedes Jahr zulegt und Verhältnisse herbeiführt, die man sich das Jahr zuvor noch kaum hätte vorstellen können. Und ein letztes Mal bestätigt sich unser Befund, was aus der Sache von Staatsgründern in der modernen Welt wird, entscheidet sich letztinstanzlich, ob sich wichtig genug Mächte finden, die diesen Staatsgründungswillen in ihr Programm nützlich einbauen können. Dieser Befund bestätigt sich jetzt ein letztes Mal dadurch, dass die ganze zielgerichtete Gewalttätigkeit Israels und die ganze ohnmächtige Gewalttätigkeit, die den Palästinensern übrig geblieben ist, dass das gewissermaßen heute weltpolitisch sanktioniert wird, und zwar unter dem Titel, das gehört sich so, das ist gerecht, das muss so sein, weil die weltpolitische Tagesordnung ist bestimmt von dem, wie das so schön oder unschön heißt, dem Kampf, dem Weltkrieg gegen den internationalen Terrorismus, den die USA im Gefolge des 11. September ausgerufen haben. Es ist Israel gelungen, die USA darauf gewissermaßen aufmerksam zu machen, wenn der Terror aus arabischen Kreisen, aus muslimischen Kreisen sich an den USA vergreift und die USA darauf mit der Eliminierung des arabischen Terrors weltweit antwortet, dann ist es doch nur konsequent, war die Linie Israels, wenn man die Terroristen aus dieser weltanschaulichen und ethnischen Ecke, unter denen Israel zu leiden hat, auf der neuen weltpolitischen Fahndungsliste der Amis ganz oben ansiedelt. Das ist den Israelis gelungen. Die USA kommen gewissermaßen zu der Kalten Kriegskonstellation insofern zurück, als sie an Israel die Funktionalität entdecken. An der Stellung zu Israel kann die USA entnehmen, wie andere politische Interessenten zu den USA stehen, nämlich pro oder contra diese weltpolitischen Tagesordnung, Kampf dem internationalen Terrorismus. Seit diese Definition Platz gegriffen hat, seit also Hamas, Dschihad und wie die alle heißen, auf der Terrorismusfahndungsliste der USA obendrauf stehen, die von allen maßgeblichen Mächten, zum Beispiel der Europäischen Union und Deutschland, unterschrieben worden ist. Seit dieser Zeit ist aus der palästinensischen Sache, naja, halt das geworden, wofür der Arafat in seinem allerletzten Lebensabschnitt gestanden hat. Israel hat sogar sein Regierungsgebäude zu einer Ruine gemacht und ihn dort unter Hausarrest kaserniert. Israel ist dabei, alle möglichen Siedlungsgebiete endgültig zu annektieren. Israel ist dabei, alle Anführer des restlichen, des übrig gebliebenen palästinensischen Widerstands einfach alle zu machen. Aus Hubschraubern, aus Panzern heraus wird noch jeder Unterführer oder noch jeder Waffenproduzent, angeblicher oder wirklicher Waffenproduzent, von Israel kaputtgeschossen. All das geht weltpolitisch in Ordnung, seit die USA das als einen gediegenen, wertvollen, nützlichen Beitrag zu ihrem Kampf gegen den internationalen Terrorismus definiert haben und zu dem Verhältnis zum Staat Israel quasi wieder so richtig zurückgefunden haben, dass die USA an der Haltung zu Israel ermessen, wer von den politischen Kräften auf der Welt ansonsten Freund oder Feind zu den USA ist. Das ist das die letztendgültige Stufe des Pechs der palästinensischen Sache.
Die letzte Berechnung der USA hat also den Palästinensern gar nichts mehr eingebracht. Im Gegenteil, sie waren nur noch als Störfaktor gesehen. Jetzt ist Arafat tot. Arafat, der eben doch noch für eine Art Rest, und du hast eben gesagt, Andreas, für einen sehr, sehr eingeschränkten Staatsgründungswillen stand, aber dennoch für so einen Rest Staatsgründungswillen stand. Können wir vielleicht doch nochmal in zwei Sätzen sagen, die Welt berichtet jetzt über diesen Tod als eine ganz große Chance. Kannst du nochmal sagen, inwieweit ist das eine Chance? Für wen ist denn das eine Chance? Und welche neuen Berechnungen sind damit wieder verbunden?
Ja, gerade wenn man diesen Staatsgründern überhaupt gar keine Daumen drückt, weder den israelischen noch den palästinensischen Staatsgründern, kann man den Zynismus der Großen, der Weltmächte beim Rumschieben der Völkerschaften, aber auch ihrer politischen Konkurrenten nicht übersehen. Bei Arafat hat man gesagt, jetzt ist er weg. Jetzt endlich hat der Frieden eine Chance. Und welchen Frieden meinen sie? Sie meinen den Frieden, den sie genau diktieren. Die Palästinenser, denen hat man ein ganz klares Schicksal zugedacht. Man hat ihnen das Schicksal zugedacht, dass sie in ihnen zugewiesenen, umrissenen Aufenthaltsräumen, in denen man nicht leben und nicht sterben kann, sich unterbringen lassen und die dort ihnen vorgeschriebene Hausordnung einhalten. Diese Hausordnung wird eben bestimmt, dadurch, dass sie eingepfercht, zerschnitten und so weiter sind. Und dafür sollen sie gefälligst einen Präsidenten wählen. So ist die Anforderung derzeit, das nennt sich Demokratisierung, der genau zu dieser Hausordnung passt, der dafür sorgt, nie wieder wird bei der gewaltsamen Landnahme, die Israel weiter betreibt mit seinem Siedlungsprogramm, eine gegensätzliche Handlung von den Palästinensern kommen. Aus dem frustrierten Nationalismus soll nicht Gewalt entspringen, obwohl aus frustrierten Nationalismus immer genau dies bei den ganzen Machthabern entspringt. Sie setzen ja ständig Gewalt für ihre Frustrationen in Sachen Zurückweisung nationaler Ansprüche ein. Ne? Nicht zu knapp. Hier sollen die palästinensischen Führer genau dies hinbringen. Sie sollen Ruhe in ihrem kleinen Hinterhof herstellen. Dann würden sie auch anerkannt. Alles, was klar ist, ist, jemand, der gewählt wird, um so eine Hausordnung durchzusetzen, wird einen Bürgerkrieg mit Hamas und Dschihad und so weiter kriegen. Diesen Bürgerkrieg planen die großen Mächte und so weiter, die Europäer, die Amerikaner schon lange ein. Sie sagen, naja, dann muss er eben für Ordnung schaffen. So ist es, wenn ein Völkchen die Ordnung von Anfang an gestört hat, wenn es in die Ordnung einfach nicht so recht reinpasste, weil andere Ordnungsvorstellungen der großen kapitalistischen Mächte immer da waren, dann wird jetzt Demokratisierung in Palästina jemand gesucht, der mit Gewalt Ordnung schafft, und zwar die Ordnung, die man in ihm auferlegt. Und wenn nicht, dann ist ihm als Politiker, wie dem ganzen Völkchen, das ihm subsumiert ist, ebenso etwas wie Vernichtung durch Infrastruktur, Angriffe, Umbringen der Politiker und so weiter durch Israel gleich angedroht. Das ist zurzeit die Lage, und in der können wir dann jetzt dem großen Demokratisierungsprozess folgen.
Ja, man möchte dem neuen arabischen Führer ja gar nicht Glück wünschen bei seiner Aufgabe, die er da zu bewerkstelligen hat. Ja. Ich möchte nochmal zurückkommen zum Anfang der Sendung. Da haben wir uns über das moralische Urteil unterhalten. Jetzt möchte ich das nochmal an einer Sache festmachen, die ungefähr so geht. Den Befreiungsbewegungen, man kennt es, die palästinensischen nehmen oder auch irgendeine auf der Welt, denen wird immer zugute gehalten, ja gut, das sind halt tapfere Leute, die sich gegen das Schlimme in der Welt wehren. Andreas, ist das eine korrekte Haltung? Soll man da sagen, ja, das sind wirklich tapfere Leute? Ist das eine gute Einstellung diesen Kämpfern gegenüber?
Die Selbstvergessenheit, dieses Ich kämpfe für eine gerechte Gewaltsache, ist Soldaten wie Befreiungskämpfern eigen und taugt gar nichts. Man setzt sich immer für eine nationale Sache, der man nur Knecht ist, ein, statt für sich selber, für das eigene Leben, kämpft man für eine nationale Sache und wird damit verpulvert und geht damit drauf und bringt die anderen auch mit auf. Das sollte man ganz lassen. Darum sind wir Gegner einer solchen nationalen Einbeziehung.
Mit diesem Schlusswort vom Andreas möchte ich mich bei euch verabschieden, möchte mich beim Andreas bedanken, bei dem Heinz fürs Kommen, möchte nochmal auf den Diskussionstermin hinweisen, den es am kommenden Montag gibt, nämlich den 13. Dezember um 19.30 Uhr im Gewerkschaftshaus in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Wer sich über die Zeitschrift Gegenstandpunkt informieren möchte, der kann das tun unter www.gegenstandpunkt.com, und Teile dieser Sendung werden auch zu hören sein unter www.farberot.de. Euch noch einen schönen Tag und viel Spaß hier bei Radio X.